Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass wir zusammen feiern können. Bevor ich mit der Predigt anfange, zwei Vorbemerkungen. Erstens, der Rüdiger, der hat vorhin die Leute im Stream und am Telefon begrüßt. Ich würde mich freuen, wenn alle die, die per Stream oder Telefon dabei sind, sich einfach mal bei mir melden. Also mir schreiben oder anrufen oder von mir aus auch dem Rüdiger oder dem Gerd Bescheid sagen oder sowas. Es wäre für uns einfach hilfreich zu wissen, ist da überhaupt jemand? Und wie viele und wie auch immer. Also wenn ihr es per Stream hört oder seht oder per Telefon hört, gebt uns einfach mal Bescheid. Es wäre einfach gut zu wissen. Und die andere Vorbemerkung. Normalerweise nutze ich die Adventszeit gerne, um uns so nach und nach langsam auf Weihnachten einzustimmen. Ich glaube, dafür ist die Adventszeit auch gedacht. Dieses Jahr ist das irgendwie nicht so gut möglich. Das ist meine erste Adventspredigt und nächste Woche ist schon Heiligabend. Es geht irgendwie alles ganz schnell. Und deshalb steigen wir jetzt voll direkt rein ein. Eine Gruppe Vierjähriger führte ein Krippenspiel auf. Alles lief ziemlich gut, bis Maria und Josef an der Herberge ankamen. Der vierjährige Josef fragte, haben Sie Platz für uns? Nein, antwortete der Wirt, das Gasthaus ist voll. Aber es ist so kalt hier draußen und meine Frau wird ein Baby bekommen. Haben Sie wirklich keinen Platz für uns? Der kleine Wirt machte eine lange Pause. Und dann sagte er, ich soll das eigentlich nicht sagen, aber, ach, kommen Sie rein. Süß, oder? Und irgendwie doch auch total verständlich. Ich meine, da stand eine hochschwangere Frau vor der Tür und bat um Unterkunft. Da ist es doch selbstverständlich, dass man die reinlässt, oder? Sowas gehört sich einfach. Und dieser kleine Wirt, der hatte das verstanden. Eine einfache, aber wichtige Frage. Hast du Platz? Aber wie war es wirklich? Und dazu möchte ich aus Lukas 2 die bekannten Verse 1 bis 7 lesen. Also Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Also, wie war es wirklich? Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Im Laufe der Jahre gab es bereits eine ganze Menge Missverständnisse bezüglich der Weihnachtsgeschichte. So lesen wir im Text beispielsweise nichts davon, dass Maria auf einem Esel ritt, auch wenn es ihr natürlich zu wünschen gewesen wäre. Schließlich war sie hochschwanger. Aber wir lesen nicht, dass sie mit einem Esel nach Bethlehem ritt. Ebenso lesen wir nichts von Ochs und Esel, die mit im Stall gewesen sein sollen. Möglich ist es natürlich, mehr aber auch nicht. Und trotzdem, trotz all dem, was ihr vermutlich als Kinder so auf Bildern gesehen habt, wurde Jesus wohl auch nicht in einer aus Brettern zusammengebauten Hütte geboren. Es war wohl eher ein Raum in einem Haus, wie so eine integrierte Garage. Zumindest war das die Art, wie die Tiere damals in der Regel untergebracht wurden. Und die drei Könige, nun, sie wurden in der Bibel niemals Könige genannt, sondern Weise oder Magier sogar. Es wird keine Anzahl angegeben und sie tauchten auch nicht auf, als Jesus geboren wurde. Stattdessen kamen sie wohl erst ungefähr 2 Jahre später bei ihm an, hatten Verspätung. Aber irgendwie gehören sie für uns zur Weihnachtsgeschichte einfach mit dazu. Und dann legen einige Forscher auch noch Wert darauf, dass Bethlehem viel zu klein gewesen wäre, um eine echte Herberge zu haben. Bethlehem war zu unbedeutend für ein Hotel. War wohl nicht so die Touristenhochburg damals. Dabei müssen wir allerdings bedenken, dass die Bibel niemals einen Gastwirt erwähnt. Tatsächlich ist es möglich, dass es überhaupt kein Gasthaus gab. Keine Ahnung. Kann ich nicht sicher sagen. Das Wort, das gewöhnlich mit Herberge übersetzt wird, das lässt sich ebenfalls auch als Ort zum Verweilen übersetzen. Also muss kein Hotel gewesen sein, sondern ein Ort zum Verweilen. Das ist natürlich alles schön und gut, aber letztlich ist es unwichtig. Und der Grund, warum es unwichtig ist, liegt darin, dass es in der Bibel schlicht und einfach darum geht, dass es keinen Ort, kein Zimmer für sie gab. Ob in einer Herberge oder in einem Wohnhaus, das ist egal. Wichtig ist, es gab keinen angemessenen, passenden Raum für sie, keinen Platz. Aber da stellt sich schnell die Frage, warum eigentlich nicht? Warum gab es keinen Platz für eine hochschwangere Frau und ihren Ehemann? Nun, zugegebenermaßen war Bethlehem möglicherweise überfüllt. In Vers 1 haben wir gelesen, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Mit Welt meinen die natürlich seine Welt, ne? Römische Weltreich. Und in Vers 3 heißt es, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Man kann sich daher vorstellen, dass dort Chaos herrschte. Jeder, der ursprünglich aus Bethlehem stammte, kam nach Hause, wohingegen Leute, die in Bethlehem wohnten, aber aus einem anderen Ort stammten, in ihren Heimatort reisen mussten und ihr Haus vermutlich vorher abgeschlossen haben. Das Problem war vielleicht schlicht und einfach, dass Maria und Josef zu spät kamen. Ist ja auch kein Wunder, Maria war schließlich schwanger. Besonders schnell waren die beiden wahrscheinlich nicht unterwegs. Egal, ob sie jetzt einen Esel hatten oder nicht. Und selbst ohne hochschwangere Frau hätte Josef für die Reise von Nazareth nach Bethlehem mehrere Tage gebraucht. Und so kam es wohl, dass schon alles voll war, als Maria und Josef Bethlehem erreichten. Die ganzen freien Zimmer waren belegt, im ganzen Ort. Kein Platz. Jetzt hättest du vielleicht gedacht, dass wenigstens ein einziger Hausbesitzer in Bethlehem wie dieser 4-jährige Junge aus dem Krippenspiel gewesen wäre oder gewesen sein müsste eigentlich. Wenigstens einer hätte doch Mitleid mit der werdenden Mutter haben müssen. Wenigstens einer hätte Platz machen können. Aber es gab niemanden. Es gab kein Zimmer. Nirgendwo. Nur der Stall. Niemand machte Platz für Jesus. Ist doch wirklich seltsam, oder? In Johannes 1, Vers 11, da lesen wir ganz allgemein, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kam auf die Erde, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Maria und Josef kamen nach Bethlehem, aber die Menschen nahmen sie nicht auf. Warum? Nun, ich habe ein paar Gedanken dazu. Der erste Grund, warum dort kein Platz für Jesus war, wird gewesen sein, dass Jesus nicht in ihr Leben gepasst hat. Wir sollten uns das jetzt mal ganz praktisch vorstellen. Wie bereits gesagt, es herrschte vermutlich ein gewisses Maß an Chaos in Bethlehem. Die einen kamen dorthin, um sich zählen zu lassen, andere mussten den Ort verlassen, um sich woanders zählen zu lassen. Chaos eben. Und da ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass die Leute zunächst einmal auf sich selbst und auf ihr eigenes Leben geachtet haben. Daher denke ich, dass die Leute Maria und Josef teilweise wirklich abgelehnt haben, weil sie ihr eigenes Leben im Blick hatten. Sie selbst hatten einen Ort, an dem sie wohnten, Maria und Josef nicht. Diese Leute waren schneller gewesen. Sie waren zuerst dort angekommen, sie hatten sich ihren Platz gesichert, sie hatten vielleicht reserviert, sie hatten das Recht, dort zu wohnen. Um Platz für Maria und Josef frei zu machen, hätten andere auf ihren Platz und ihr Recht verzichten müssen. Es wäre also unbequem gewesen. Es wäre unbequem gewesen, Jesus in ihrem Haus oder in ihrem Zimmer auf die Welt kommen zu lassen. Und mit so einem kleinen Schreihals im Zimmer ist es auch unbequem. Und das hat vielleicht der ein oder andere nicht gewollt. Aber wenn man so darüber nachdenkt, dann fällt auf, dass sich die Leute im Laufe der Jahre gar nicht so sehr geändert haben. Auch heute noch wird Jesus als unbequem angesehen. In unserer Kultur wird es immer deutlicher. Seht euch doch einfach mal die Kaufhäuser an. Die Weihnachtsdekorationen werden gefühlt Jahr für Jahr früher gebracht. Wenn es so weitergeht, wahrscheinlich bald schon so Ende der Sommerferien oder so. Und eigentlich kann man da auch keinem wirklichen Vorwurf machen. Weihnachten ist schließlich das größte Verkaufsgeschäft des Jahres. Wenn man sich jetzt in dieser Jahreszeit in den Läden umsieht, dann gibt es haufenweise Weihnachtssachen, die man kaufen kann. Weihnachtsdekorationen, Weihnachtssüßigkeiten, Weihnachtsbäume, Weihnachtsgeschenkpapier, Weihnachtspullover, Weihnachtsschokolade und so weiter. Alles ist voller Weihnachtsmänner, Rentiere und Zuckerstangen. Aber eine Sache verschwindet bei dem allen meist im Hintergrund. Wisst ihr, was ich meine? Jesus. Von Jesus ist wenig zu sehen. Kaum Krippenszenen, kaum Hirten, kaum Engel, nicht einmal die verspäteten Weisen aus dem Morgenland mit ihrem Stern. Der Stern vielleicht noch. Selbst auf dem Weihnachtsmarkt wird die Krippenszene an den Rand gedrängt. Ich weiß nicht, ob euch das hier in Rüsselsheim aufgefallen ist. Es war eine Krippenszene da, richtig schön, am Rand im Dunkeln. Aber warum ist das eigentlich so? Warum lassen die Kaufhäuser Jesus bei Weihnachten außen vor? Warum wird in Amerika im Englischen eigentlich sogar Christmas durch Xmas ersetzt? Ne? Warum wird Christus aus Weihnachten rausgenommen? Weil es jemanden beleidigen könnte. Nun, sie beleidigen mich, indem sie es weglassen, aber ich zähle dabei natürlich nicht. Und dabei ist das Vorgehen der Verkäufer ja eigentlich auch gar nicht so verwunderlich. Denn offensichtlich hat mal jemand festgestellt, dass das Jesuskind unbequem ist. Und damit haben sie recht. Jesus ist unbequem. Jemand hat festgestellt, dass dieses Kind das Leben der Menschen auf den Kopf stellt und daher unbequem ist. Dieses unschuldige Baby in der Futterkrippe ist schließlich Gott selbst. Gott selbst, der als Mensch auf die Erde gekommen ist und bei uns Menschen gewohnt hat. Das ist der Grund dafür, weshalb der Engel in Matthäus 1, Vers 23 zu Josef gesagt hat, sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und Matthäus erklärt uns daraufhin, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Gott ist zu uns gekommen. Und so haben die Menschen nach und nach begriffen, dass dieses kleine Kind in der Krippe eines Tages ein erwachsener Mann wurde. Ein Mann, der Dinge sagte, die unbequem für die Menschen waren. Ein Mann, der die Menschen auf ihre Fehler hinwies. Ein Mann, der geschlagen, ausgepeitscht und gekreuzigt wurde. Und all das machte er, weil er gekommen war, um für Sünder zu sterben. Was letztlich bedeutet, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und genau das hören wir Menschen nicht gerne. Diese Wahrheit, die ist unangenehm für eine Welt, in der sich die Leute lieber keine Gedanken über ihre eigenen Fehler machen wollen. Solche Worte sind unbequem, weil sie eine Veränderung des eigenen Lebens erfordern. Deshalb haben die Menschen keinen Raum für Jesus in ihren Häusern und keine Herberge für ihn in ihrem Leben. Kein Platz. Jetzt könnten wir uns natürlich darüber aufregen, dass Jesus mehr und mehr abgelehnt wird und aus unserer Kultur verschwindet. Oder wir können die Herausforderung annehmen. Denn letztlich sollte uns klar sein, dass wir damit genau derselben Herausforderung gegenüberstehen, der Jesus schon ausgesetzt war, als er geboren wurde. Nochmal, Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen waren damals nicht besonders begeistert davon, ihn aufzunehmen. Und sie sind auch heute noch nicht besonders begeistert davon, ihn aufzunehmen. Aber trotzdem haben Jesu Nachfolger die Welt auf den Kopf gestellt. Schon sehr bald nach Jesu Auferstehung kamen tausende Menschen zum Glauben. Warum eigentlich? Ich meine, die Christen damals hatten ja nicht mal Weihnachtsdekorationen, um damit auf Jesus hinzuweisen. Wie war es den Christen möglich, ohne Weihnachtsschmuck die Welt zu verändern und zu verkündigen, dass Jesus geboren wurde? Nun, sie haben es getan, indem sie mit Leuten über Jesus gesprochen haben. Sie erklärten anderen, warum er ihnen so viel bedeutet. Und auf dieselbe Weise können und sollten wir die Welt um uns herum auch verändern. Und wenn wir die Weihnachtszeit und die Weihnachtsdeko dafür nutzen können, umso besser, macht es noch viel einfacher. Also der erste Grund dafür, warum es keinen Platz für Jesus gab, war wohl, dass er nicht in das Leben der Leute gepasst hat und dass er unbequem war. Ein zweiter Grund war, Jesu Botschaft passte nicht in ihr Denken. Das Erste, was im Text auffällt, ist, Maria war schwanger. Genau darum geht's ja. Maria war schwanger und kurz davor, ihr erstes Kind auf die Welt zu bringen. So weit, so gut. Aber ihre Schwangerschaft hatte einen Hauch von Ungesetzlichkeit. Als Maria in Bethlehem auftauchte, war Josef immer noch mit ihr verlobt. Nicht verheiratet, er war verlobt. Technisch gesehen waren sie noch kein Ehepaar. Maria war aber trotzdem schon eindeutig schwanger. Und daher war es für die Leute in Bethlehem klar, dass Maria entweder mit Josef geschlafen hatte, bevor sie verheiratet waren, oder dass Maria mit einem anderen Mann geschlafen hatte. So oder so. Niemand wollte sie bei sich haben. Es gab keinen Platz für Maria, weil sie von den Menschen in Bethlehem als eine Sünderin angesehen wurde. Schon von seiner Geburt an kam immer wieder die Frage nach Jesu Vater auf. In der damaligen Zeit war es so, dass ein Sohn gewöhnlich nach seinem Vater benannt wurde. Ich denke da an Simon, Sohn des Johannes, oder Jakobus, Sohn des Zebedäus. Ein unehelicher Sohn dagegen wurde eher nach der Stadt benannt, aus der er stammte. Und so ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass wir in der Bibel nur ganz selten etwas über Jesus, Sohn des Josef, lesen. Und stattdessen wird er immer wieder als Jesus von Nazareth bezeichnet. Ein Makel von Anfang an. Und mitten in seinem Dienst kamen seine Widersacher zu ihm und sagten in Johannes 8, Vers 41 zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Und implizit wiesen sie bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass er es sehr wohl war. Der Makel der Illegitimität haftete Jesus zeitlebens an. Meint ihr, Gott wusste, dass sie das sagen würden? Meint ihr, dass Gott, als er diese ganze Sache mit der Jungfrauengeburt plante, wusste, dass die Leute Jesus als uneheliches Kind ansehen würden? Natürlich wusste er das. Und es war Teil des Evangeliums, Teil der guten Nachricht. Natürlich hätte Gott auch einfach eine verheiratete Frau nehmen können und das mit der Jungfrauengeburt wäre dann nicht mehr möglich gewesen. Aber mit der Empfängnis durch den Heiligen Geist hätte er mit einer verheirateten Frau machen können. Aber nein, er hat bewusst Maria genommen, eine Jungfrau. Denkt mal drüber nach. Wer hat Jesus nach Bethlehem gebracht? Maria. Und wenn ich recht habe, wurde Maria zumindest teilweise auch wegen ihrer Sünde abgelehnt. Wegen der Sünde, die die Menschen in ihrem Leben zu sehen glaubten. Maria hatte ganz sicher gesündigt. Keine Frage, Maria hatte ganz sicher mal gesündigt. Sie war ein Mensch, also auch eine Sünderin. Aber diese eine Sünde, die man ihr mittlerweile sehr gut ansehen konnte, die hatte sie nicht begangen. Denn schwanger war sie durch den Heiligen Geist geworden, nicht durch eine Affäre. Aber ihre vermeintliche Sünde war sichtbar. Und daher hatten die Menschen keinen Platz für Jesus, weil sie keinen Platz für Sünder hatten. Aber Sünder waren es, für die Jesus überhaupt auf die Erde gekommen war. Jesus kam, um Sünder zu retten. Und daher sagt er in Matthäus 9, Vers 13, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus kam, um Sünder zu retten. Und Jesus nutzte Sünder, um seine Botschaft zu verbreiten. Das Evangelium wurde von Menschen weitergegeben, die unvollkommen waren. Nicht nur Maria hatte mal gesündigt, auch Petrus, Johannes, Paulus, alle haben mal gesündigt. Und deshalb sagt Paulus selbst in 1. Timotheus 1, Vers 15, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Jesus kam für Sünder. Er rettete Sünder und er gebrauchte Sünder und solche, denen eine Sünde angelastet wurde. Im Dezember 1792, da wurde in Salzburg ein Junge namens Josef geboren. Er war unehelich. Sein Vater hatte eine Frau geschwängert und war dann erstmal abgehauen. Unehelich geborene Kinder wurden von den Österreichern damals verachtet. Ausbildung und Arbeit waren für sie daher nicht so einfach zu bekommen. Es wurde sogar eine Geldstrafe gegen Josefs Mutter erhoben. Aber die Unterstützung des Salzburger Domvikars und durch sein musikalisches Talent gelang es ihm, eine Schulausbildung zu bekommen und schließlich Theologie zu studieren. Schließlich wurde er zum Priester geweiht, wozu extra eine päpstliche Bestätigung nötig war, weil unehelich geborene Männer zur Priesterweihe eine Ausnahmegenehmigung brauchten. Aber Josef bekam sie und wurde Priester und dichtete schließlich eines der wohl bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt. Wisst ihr es? Stille Nacht, heilige Nacht. Ist wohl in mehr als 300 Sprachen übersetzt worden. Was ich sagen möchte ist, Gott kann und will jeden nutzen. Es ist egal, wer du bist, was du getan hast oder wo du bist. Gott kann und will dich nutzen, wenn du ihn denn lässt. Gott nutzte das uneheliche und einst abgelehnte Kind namens Josef Mohr, um ein Loblied für das Jesuskind zu schreiben, das Baby, das ebenfalls abgelehnt wurde und beschuldigt wurde, unehelich zu sein. Gott kann jeden gebrauchen. Gott kann und will dich nutzen, wenn du ihn denn lässt. Denn Jesus kam für Sünder, er rettet Sünder und er gebraucht Sünder. Diese Botschaft passte nicht in das Denken der Menschen. Und daher gab es in Bethlehem keinen Platz für Jesus. Und das führt uns zum dritten Grund, warum die Menschen meines Erachtens keinen Platz für Jesus hatten. Und das ist, Jesus war ihnen nicht wichtig. Babys sind süß. Würdet ihr alle unterschreiben, ne? Babys sind süß. Aber sie können wirklich nichts für dich tun. Sie brabbeln und lächeln und sie sind unterhaltsam, ja. Aber sie tun nichts. Man muss Windeln wechseln, man muss sie füttern, sie rülpsen. Das war es dann auch schon, ne? Sie tun erstmal nichts für dich. Sie machen nichts im Haushalt, sie spülen nichts, sie putzen nicht, sie hängen auch die Wäsche nicht auf. Nicht mal die Steuererklärung nehmen sie dir ab. Sie machen einfach nichts für dich. Wenn es um Jesus geht, haben viele Menschen keinen Platz für ihn, weil sie denken, dass er nichts für sie tun würde. Es gibt viele Menschen, die keine Christen werden, weil sie nicht glauben, dass sie Jesus brauchen. Das betrifft ganz besonders diejenigen, die von sich sagen, dass sie gute Menschen sind. Denn manchmal ist das Problem wirklich, dass die Menschen zu gut sind, dass die Menschen zu nett sind. Auch wenn das jetzt natürlich irgendwie komisch klingt. Aber manche Menschen sind wirklich nett. Nach menschlichen Maßstäben sind sie wirklich gute Menschen. Und diese Menschen, die fühlen sich dabei schnell selbst so gut, dass sie meinen, Jesus nicht zu brauchen. Sie denken, dass Gott sie schon akzeptieren wird, weil sie ja nette Menschen sind. Ich komme nochmal zurück zu Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum nahmen sie ihn nicht auf? Weil sie ihn nicht brauchten. Sie sahen andere Möglichkeiten, um in den Himmel zu kommen. Sie waren ja schließlich selbst schon gut genug. Zumindest dachten sie das. Denn genau das ist es, was uns die nächsten paar Verse in Johannes 1 zeigen. Dort heißt es: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Johannes stellt hier deutlich heraus, dass einige Leute dachten, sie könnten aufgrund ihres Blutes in den Himmel kommen. Damals war man schließlich Jude, wenn man aus einer jüdischen Familie stammte. Man war aufgrund seiner Vorfahren Teil des Bundes mit Gott. Also dachten die Juden, dass das ausreichen würde. Ein Irrglaube, der leider auch heute noch nicht ausgestorben ist. Auch heute denken einige Menschen, dass sie gerettet sind, weil sie aus einer christlichen Familie stammen. Sie sind christlich erzogen worden, christlich aufgewachsen, christlich konfirmiert, heiraten christlich und werden am Ende christlich begraben. Aber Christen sind sie dadurch noch lange nicht. Sie glauben, sie sind Christen, weil sie in einer christlichen Familie geboren wurden. Und sie glauben, sie wären Autos, weil sie in der Garage geboren wurden. Nee, komischerweise nicht. Johannes erklärt hier nämlich, dass genau das eben nicht geht. Sowohl das mit dem Auto als auch das mit den Christen. Der einzige Weg, Christ zu werden, ist Christus bei sich aufzunehmen. Ohne Jesus geht es nicht. Johannes sagt, dass du nicht durch den Willen des Fleisches in den Himmel kommen kannst. Ein Mann oder ein Mensch kann nicht entscheiden, dass er von Gott akzeptiert wird. Ein Mensch kann auch nicht dafür sorgen, dass er akzeptiert wird, indem er nett oder freundlich ist. Nicht falsch verstehen, seid bitte nett und freundlich. Aber das bringt euch in dem Zusammenhang gar nichts. Viele Menschen denken aber genau das. Sie glauben, dass Gott davon beeindruckt ist, wenn sie nur genug gute Dinge tun. Sie rechnen damit, dass sie sofort an den himmlischen Perlentoren vorbeigehen dürfen und mit offenen Armen empfangen werden, weil sie ja so gut sind. Schön, dass du endlich da bist. Jetzt ist der Himmel komplett, jetzt, wo du da bist. Ihre eigene Selbstgerechtigkeit bringt sie dazu, so einen Quatsch zu glauben. Sie denken, sie hätten sich die Rettung verdient. Und Gott könnte sie ja gar nicht abweisen, weil sie sich doch ihre Eintrittskarte ja schließlich durch ihr gutes Leben erkauft haben. Aber das ist falsch. Der einzige Weg, Christ zu werden, ist, Christus aufzunehmen. Ohne Jesus geht's nicht. Und drittens sagt Johannes, dass man nicht durch den Willen eines Mannes in den Himmel gelangen kann. Viele Kirchen lehren, dass man diese Entscheidung für seine Kinder treffen kann. Die Eltern lassen ihr Kind taufen und das Kind wird auf magische Weise zu einem Christen. Aber Johannes sagt, dass auch das nicht geht. Der Wille der Eltern, der Großeltern oder des Ehepartners kann niemanden in den Himmel bringen. Es geht um deine persönliche Entscheidung, zu Christus zu gehören. Der einzige Weg, Christ zu werden, ist, Christus bei sich aufzunehmen. Ohne Jesus geht es nicht. Es ist ganz einfach, Christ zu werden. Jesus hat es uns durch sein Opfer am Kreuz sehr leicht gemacht. Du musst daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Also du, nicht jemand anderes. Du musst erkennen, dass deine Sünden dir den Weg in den Himmel versperren. Du musst diese Sünden Jesus übergeben. Und du musst Jesus als deinen Herrn und Meister annehmen. Das musst du tun. Nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, nicht deine Großeltern. Niemand kann dir das abnehmen. Das ist deine Entscheidung. In Bethlehem war damals kein Platz für Jesus, weil er nicht in das Leben der Menschen passte. Er war unbequem. In Bethlehem war kein Platz für Jesus, weil seine Botschaft nicht zum Denken der Menschen passte. Seine Botschaft war auch unbequem. Er kam nämlich für Sünder. Und in Bethlehem war kein Platz für Jesus, weil die Menschen dachten, dass sie ihn nicht bräuchten. Das sind genau dieselben Gründe, die auch heute noch dafür sorgen, dass Menschen nicht Jesus in ihr Leben aufnehmen. Eine letzte Sache noch. In Bethlehem war nämlich auch kein Platz für Jesus, weil Gott es so geplant hatte. Gott hat Jesus bewusst in dem kleinen, unbedeutenden Bethlehem auf die Welt kommen lassen. Gott hat Jesus bewusst in dieser kleinen, unscheinbaren Krippe liegen lassen. Denn damit setzte er ein Zeichen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von dem 4-jährigen Gastwirt im Krippenspiel? Dass Maria und Josef keine Unterkunft fanden, das ist so ungeheuerlich, dass sogar Kinder dagegen rebellieren. So etwas gehört sich nicht. Es ist unpassend. Aber in Gottes Augen war es genau der richtige Weg. Wäre Jesus in einem königlichen Palast oder einem schönen Haus zur Welt gekommen, dann wäre er nicht so zugänglich gewesen, wie es das Kind in der Krippe war. Und so machte die Krippe deutlich, dass der Weg zu Jesus ganz leicht ist. Wir müssen keine großen Hürden überwinden, denn unser Retter ist nur ein kleines Gebet weit entfernt. Jesus kam auf diese Welt, um unser Leben zu verändern. Er kam, um uns Sünder zu retten, um uns zu gebrauchen. Und er kam, weil wir ihn brauchen. Die einzige Frage, die heute bleibt, ist: Hast du Platz? Hast du in deinem Leben Platz für Jesus? Dann nimm ihn auf. Denn der einzige Weg, Christ zu werden, ist, Christus bei sich aufzunehmen. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne auch nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast. Auch wenn das alles irgendwie ein bisschen komisch ist, dass Gott Mensch wurde. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du das für uns getan hast. Ich danke dir dafür, dass du all das auf dich genommen hast. Dieses Leben als Mensch, dieses Leben als Mensch, der von anderen Menschen abgelehnt wurde, der nicht aufgenommen wurde, als ein Mensch, der verspottet wurde. Ich danke dir dafür, dass du all das getan hast, um in unsere Leben zu kommen und um unsere Leben zu verändern und uns zu retten. Und so bitte ich dich darum, dass wir das in dieser Weihnachtszeit ganz neu begreifen und vielleicht auch erfahren dürfen, dass du für uns gekommen bist, um uns von unseren Sünden zu befreien, dass du für uns gestorben bist, um uns mit Gott zu versöhnen und um eine wunderbare Zukunft für uns zu ermöglichen. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, mit dir zu leben, immer mehr Platz für dich in unserem Leben zu machen und anderen von dir zu erzählen. Amen.